Das ist das richtige Thema. Ich war jetzt auch überrascht, als ich es aufschlug. Ja. Das wäre es natürlich gewesen, wenn das weg gewesen wäre. Das Thema, nein. Liebe Geschwister und Freunde, das Thema lautet Bekehrung und Wiedergeburt. Und in den letzten Monaten war ich überrascht, auch bei Gesprächen unter langjährigen Gläubigen, dass das Thema, was ja, wie der Silvio schon richtig gesagt hat zur absoluten Grundlage gehört, bei vielen gar nicht so klar ist. Es geht heute nicht um eine Evangelisation, eine evangelistische Predigt. Es ist eher eine, sag mal, lehrmäßige Abhandlung, jetzt auch nicht hochtheologisch mit irgendwelchen Zitaten oder so aus der Kirchengeschichte, das nicht, aber es soll schon wirklich sehr klar von der Bibel her belegt werden, was ich sage. Das ist ja immer wichtig, dass man die Sachen, die man sagt, nicht sagt, weil man sich danach fühlt oder weil man das sich wünscht auch, ne? Sondern weil das die Bibel lehrt. Unsere Grundlage für alles, was wir erzählen hiervon, ist Gottes Wort, die Heilige Schrift. Und deshalb ist es halt so wichtig auch, dass die Bibel nicht ein Buch ist, wo Menschen ja ihre Erlebnisse aufgeschrieben haben mit Gott, sondern dass letzten Endes der Autor der Heiligen Schrift Gott selber ist. Und wir uns darauf verlassen können, dass es wahr ist, dass es fehlerfrei ist. Das ist die Grundlage. Und das Thema, wie gesagt, Bekehrung und Wiedergeburt und alles, was auch noch dazugehört, ist ja kein Randthema. Es ist ein Thema, wo man sagen kann, ja gut, man kann da auch als Gläubiger verschieden drüber denken. Gibt da die Erkenntnis oder eher die Erkenntnis. Und das muss man alles stehen lassen. Das gibt es natürlich auch in manchen Randfragen, wo es auch vielleicht um äußerliche Dinge geht, wo die Bibel auch einen gewissen Spielraum lässt. Aber bei diesem Thema ist es ja das Zentrum letztlich, was betroffen ist. Und da sollten wir einfach wissen, von was wir reden, auch wenn wir mit Menschen sprechen, die den Herrn noch nicht kennen. Wir haben heute fünf Punkte oder vier Punkte. Erstens der Zustand des Menschen. Zweitens Gottes Wille für den Menschen. Dann drittens der Weg. Und der vierte Punkt, wie geschieht Bekehrung und Wiedergeburt? Erster Punkt, der Zustand des Menschen. Der Zustand des Menschen, wir werden auch dann noch merken, es sind halt relativ viele Bibelstellen, wir können die nicht alle aufschlagen, ich habe sie mir auch gleich ausgedruckt, und doch sind sie essentiell wichtig. Ich werde sie immer gleich vorlesen, also ohne, dass wir jetzt erst nachschlagen, das würde jetzt zu weit führen. Also die Bibel, die deckt schonungslos auf den Zustand des Menschen, sie ist sachlich und sie ist realistisch. Die Bibel malt und nicht so diese Heldengeschichten. In anderen Büchern gibt es das sicherlich, auch im Islam, wo der Mohammed als ja, fehlerfrei regelrecht hingestellt wird. Das macht die Bibel nicht. Auch wenn man so die Gottesmänner sieht, die natürlich Gottesmänner sind, oder auch bei den Glaubenszeugen im Hebräerbrief auftauchen, verschweigt uns die Heilige Schrift nicht. Auch ihre Fehler und ihre krassen Fehler teilweise. Also da ist die Bibel ganz klar und deutlich. Und genauso auch beim Zustand von uns, von jedem von uns, der hier sitzt. Römer 3, 23 heißt es ganz klar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ja, also nicht 80% der Menschen oder 99% der Menschen haben gesündigt. Nein, alle, 100%. 100% der Menschen. Ja, das ist Klartext pur. Aber es war nicht immer so. Denn Gott schuf alles sehr gut. Ja, am Anfang, bei der Schöpfungsgeschichte steht ja immer nach den einzelnen Schöpfungstagen, es war gut. Es war gut. Und nach der Erschaffung des Menschen heißt es war sehr gut. Das heißt nicht, dass das andere schlecht war oder so. Aber das heißt, jetzt war es fertig. Es war jetzt vollkommen. Perfekt. Absolut perfekt. Und hat sich sicherlich jeder von uns manchmal gefragt, wie war das damals im Garten Eden? Wie haben die gelebt? Keine Schmerzen, kein Leid, das muss doch wunderbar gewesen sein. Auch körperlich, gesundheitlich, das, was ja vielen Menschen heute zu Recht auch sicherlich wichtig ist. Da haben die keinerlei Probleme gehabt. Also der Zustand war nicht so wie jetzt. Und Gott schuf uns im Gegensatz zum Tier nach seinem Ebenbild. Und das ist auch das, was die Menschenwürde begründet. Dass wir im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen zu seinem Bilde geschaffen wurden. Zu seinem Bilde. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, oder auch Gott die Möglichkeit hat, mit uns zu kommunizieren, in Kontakt zu treten, eine Beziehung zu haben. Das ist was anderes als bei Pflanzen oder Tieren. Aber dazu ist der Mensch fähig. Der Mensch ist auch fähig, dazu zu denken, dass es was Höheres gibt, über ihn hinaus zu denken. Das unterscheidet uns. Es unterscheidet uns vieles vom Tier. Das wollen ja auch manche nicht wahrhaben. Da gibt ja auch militante Veganer, die das nicht einsehen. Die sagen ja, wir sind letztlich höher entwickelte Tiere. Und das ist ja auch die Grundlage der Evolutionstheorie, dass wir aus dem Tierreich entwickelt sind und eigentlich nicht wirklich ein signifikanter Unterschied da ist zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Die Bibel sagt das Gegenteil. Sie macht eine klare Unterscheidung. Aber dann, nachdem alles perfekt war, nachdem die Schöpfung vollendet war, ja, da gab es das schlimmste Ereignis in der Weltgeschichte. Das schlimmste Ereignis der Weltgeschichte ist nicht der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, der 30-jährige Krieg oder irgendwas anderes. Das schlimmste Ereignis, das ist der Sündenfall. Und das ist das Ereignis, was alles kaputt gemacht hat im Prinzip. Oder fast alles. Nicht alles, aber fast alles. Es hat alles zumindest in Mitleidenschaft gezogen. Alle Menschen, auch die Tiere, auch die Pflanzen, auch die Schöpfung seufzt, heißt es mal. Also der Sündenfall hat so massive Einwirkungen gehabt auf die ganze Schöpfung, dass danach nichts mehr so war wie vorher. Und der Sündenfall erklärt natürlich auch ganz viel, was in unserem persönlichen Leben passiert, was in dieser Welt passiert. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Es gibt das, was wir ja, Verfall nennen, Verwesung, Tod, Krankheit, ist alles dadurch gekommen. Es wurde sehr viel zerstört. In Römer 5, Vers 12 heißt es darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie gesündigt haben. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt Menschen geboren werden und dann geht es wieder von Null los und dann kannst du dich entscheiden, werde ich sündig oder nicht. Nein, das ist da. Das ist in uns drin. Das nennt, in der Theologie wird es ja das, die Erbsünde genannt. Da ist keiner davon frei, auch Babys nicht. Wir sind da, wir werden als Sünder geboren. Und neben Tod, was wir gerade gelesen haben, und Leid und Krankheit und Vergänglichkeit, kam man noch mehr in diese Welt. Und zwar wurde auch unser Verstand beeinträchtigt. Römerbrief sagt es an einer Stelle und auch der Epheserbrief, da heißt es, dass der Verstand der Heiden verfinstert ist. Also es steht nicht drin, der Verstand ist komplett weg mit dem Sündenfall. Nein, er ist noch da. Und Gott sagt, er benutzt den Verstand. Aber er ist eben nicht mehr verlässlich. Und wenn es heißt, verlasst euch nicht auf euren Verstand, heißt es nicht, dass wir den nicht benutzen dürfen. Das ist falsch. Gibt es auch diese Ansichten, ne, dass der Verstand sinnlos, also dass wir den nicht gebrauchen sollen. Ne. Das ist auch nie richtig. Aber er ist halt eingeschränkt. Und er ist nicht verlässlich eben. Und das Problem ist, dass damit auch unsere Urteilsfähigkeit verfinstert ist. Das müssen wir einfach wissen. Und auch die ganzen Ergebnisse von sogenannter Wissenschaft unterliegen immer auch dieser Einschränkung. Und seitdem sind wir, Epheser 2, Vers 1 und 5, geistlich tot. Wir sind geistlich tot, nicht körperlich tot. Ja. Das kommt dann auch. Aber Adam und Eva sind ja nicht sofort gestorben, sondern die haben ja noch eine Weile gelebt. Aber der geistliche Tod, der ist eingetreten. Im 1. Korinther 2, 14 heißt es, dass der natürliche Mensch, also der sündige Mensch ist da gemeint, der Mensch ohne Gott Geistliches gar nicht erkennen kann. Ja, wir fragen uns ja manchmal, wenn wir vielleicht durch Überredungskunst, durch ein gutes Buch meinetwegen von Wort und Wissen oder Werner Kitt oder so, Menschen, die nicht gläubig sind, das denen geben und die lesen das vielleicht sogar, am Ende sagen sie, ja, interessant, aber passiert nichts. Woran liegt denn das, sagt man sich manchmal? Oder wenn man über geistliche Dinge, man hat es den Menschen vielleicht ganz klar erklärt und logisch erklärt und die können eigentlich nur sagen, ha, ist eigentlich klar und es muss einen Gott geben. Sagen sie trotzdem nicht, woran liegt das? Habe ich mich manchmal gefragt. Und das ist der Grund, dass ein natürlicher Mensch geistliche Dinge nicht verstehen kann. Also das kann man denen auch nicht übel nehmen. Die können das nicht verstehen, das geht nicht. Es muss was passieren, es muss jemand eingreifen. Von sich aus sind solche Diskussionen im Prinzip erstmal fruchtlos. Wir sollen sie und wir dürfen sie trotzdem führen, weil natürlich es jemanden gibt, der da wirken kann und will. Aber erstmal vom Grundstruktur her ist da nichts möglich, vom Menschen her, vom natürlichen Menschen her. Das zeigt euch schon ein Stück, dass es Gnade ist, ne, dass wir errettet sind. Kurz zusammengefasst, wir Menschen, wir entsprechen nicht mehr Gottes Absicht. Nicht mehr Gottes Absicht. Aber wir haben noch die Ebenbildlichkeit an uns, wenn auch verzerrt. Aber es steht nirgendwo in der Heiligen Schrift, dass wir nicht mehr die Ebenbilder Gottes sind. Die sind wir noch nach wie vor. Aber eben stark beschädigt und geistlich gesehen sogar tot. Und dennoch, auch Unerlöste haben zumindest eine Ahnung von Gott. Das steht mal im Prediger, den wir auch im Hauskreis vor Jahren mal durchgearbeitet haben. Prediger 3, das bekannte Kapitel, alles hat seine Zeit. Da heißt es auch, dass der Herr die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Es gibt auch ein Buch, Ewigkeit in ihren Herzen, wo Missionare in asiatischen Ländern waren, ich glaube Papua-Neuguinea oder irgendwie, und wo, oder gibt es ja auch den Bericht von China, gibt es übrigens auf dem Büchertisch ein Buch, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die Genesis, und heißt das irgendwie, also wo es die Schriftzeichen gibt der Chinesen und wo dort schon in den Schriftzeichen eine Ahnung drin steckt, dass es mal eine Flut gegeben hat und so weiter. Also das ist im kollektiven Gedächtnis der Menschheit drin. Richard Wiskin, der ja auch mal da war, hat da wunderbare Vorträge gehalten. Ich glaube, die sind nur teilweise noch abrufbar. Also ganz interessant, es gibt in den Völkern schon eine Ahnung, dass es was Höheres geben muss. Ja, damit ist man noch längst nicht gerettet, aber immerhin ahnt der Mensch, das ist nicht alles, was wir sehen, das Materielle. Es muss mehr geben. Und das sieht man ja auch in den ganzen Boomen der Religion, ne, des Aberglaubens. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, vor 100 Jahren sind sie im Erzgebirge da irgendwie in den Bauernhäusern, sind sie durch die Gegend gerannt und mit Wünschelruten und was weiß ich oder andere Dinge, sondern das ist ja heute genauso noch. Ne. Guckt euch die Sportler an, ne, die da ein Ritual vollführen, meinetwegen beim Tennis, beim Aufschlag, da geht er erst an die Linie, dann macht er so, dann wird der Ball so. Das ist immer so gleich, das sind so Rituale und das gibt denn dann Glück angeblich. Ne? Oder auch gewisse Ketten oder Talismänner und alles. Das, oder ich drücke dort den Daumen, ne? Da ist zum Beispiel sowas. Also man rechnet mit irgendwas Übersinnlichem wahrscheinlich dann, weil man es eigentlich weiß, dass es was gibt. Also sehr interessant und Atheismus, reiner Atheismus, das gibt es eigentlich ganz, ganz selten oder fast gar nicht in der Welt. Vielleicht hier im Osten mit am meisten, sagt man, aber weltweit, wenn du in die ganzen Kulte guckst oder in die Indianerkulturen oder auch in, man sagt, die sind jetzt primitiv, die wissen zumindest, dass es da was gibt. Also die Ahnung ist da, aber wird natürlich leider falsch gefüllt, falsch befriedigt. Ja, das war der erste Punkt, der Zustand des Menschen. Zweiter Punkt, Gottes Wille für uns Menschen. Und nur da sagt die Bibel ganz klar, was Gott will. Gott will nie, dass das so bleibt. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir am Ende alle von ihm weggehen, verloren gehen. Nein, es tut ihm weh und Gott ist okay, Gott, der kalt und kühl ist, dem das völlig egal ist. Natürlich ist Gott souverän, aber souverän bedeutet nicht willkürlich oder wie eben auch im Islam, wo man nie weiß, was will der jetzt, was meint er jetzt. Die Moslems, die haben keine Heilsgewissheit. Das gibt es nicht. Die wissen nie, wie er sich, was er macht, der Allah und so, und ob man ihm vertrauen kann. Genau weiß das keiner. Das ist nicht so bei uns. Wir haben einen Gott, der seinen Willen uns klar mitgeteilt hat. Und eben auch, wo? Natürlich, in der Bibel. Und was will Gott? In 1. Timotheus 2, Vers 4, den Vers kennt ihr alle, heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, oder man kann auch übersetzen an der Stelle, er wünscht das. Er wünscht sich, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auch schon im Alten Testament, Hesekiel 18, 23 heißt es, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die schon die Antwort impliziert. Natürlich habe ich keinen Gefallen am Tod. Und da ist der Tod des Gottlosen, da ist ja nicht der normale Tod nur gemeint, sondern auch der ewige Tod. Weil wenn der stirbt, der Gottlose, natürlich stirbt, ja, dann ist er verdammt, ist er weg. Und das sagt Gott nicht, das will ich, so, bist dafür bestimmt. Nein, er will, dass er sich bekehrt und dass er lebt. Das ist letztlich sein Ziel. Und noch eine letzte Stelle zu dem Willen Gottes, Johannes 6, 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, also auch der Wille des Vaters. Und der Wille des Vaters und der Wille des Sohnes ist eins. Also der Wunsch Gottes, der Wille Gottes ist klar, die Rettung aller Menschen, die Erkenntnis der Wahrheit, Buße. Griechisch steht dort Metanoia, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Griechisch Metanoia, das heißt so viel wie Sinnesänderung, Umdenken und dann auch Umkehr. Aber es geht mehr erstmal um das im Kopf, diese Änderung des Denkens. Bevor es dann auch um eine Änderung des Lebens geht, aber zunächst erstmal ist es das Denken, was geändert wird. Das möchte Gott. Ja, das war Punkt 2 schon. Sind also schon bei der Hälfte. Aber trotzdem, Punkt 4 ist ein bisschen länger dann noch. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der Weg. Also erstens der Zustand des Menschen, zweitens Gottes Wille für den Menschen und jetzt drittens der Weg. Und auch hier ist die Bibel ganz einfach. Sie ist schwarz oder weiß. Das heißt, es kann ein Kind verstehen letzten Endes. Und das will Gott ja auch. Das heißt, wir müssen nicht hochphilosophisch argumentieren oder gerade Theologie studieren, um zu verstehen, was der Weg Gottes mit uns Menschen ist, sondern es kann wirklich jeder verstehen. Es gibt hier nur schwarz oder weiß. Ein schöner Vers ist 1. Johannes 5, Vers 12. Da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach. Und das Ziel ist damit auch klar. Was muss man? Man muss einen Sohn Gottes haben. Ja, und es gibt nur einen Weg. Es gibt nicht mehrere Wege. Ja, wir hatten vorhin kurz die Religionen angesprochen. Da gibt es viele Wege. Da gibt es viele Möglichkeiten, um irgendeine Gottheit gnädig zu stimmen durch Taten, durch Werke, durch Opfer, durch ja, Kasteiungen, durch Verzicht, durch was weiß ich. Gilt aber alles nicht, zählt alles nicht. Es gibt nur einen Weg zurück in den Himmel und dieser Weg ist Jesus selber. Ja, der berühmte Vers Johannes 14, 6, dass er der Weg ist. Und es ist nicht ein Weg, sondern der Weg, der einzige Weg. Und diese Bibelstelle, hat mal jemand gesagt, ist wahrscheinlich die am meisten bekämpfteste in der Endzeit. Diese Ausschließlichkeit. Ne? Also wenn wir sagen würden, ja, wir glauben an Jesus, ist auch eine Möglichkeit, ist auch ein Weg in den Himmel, alles klar. Lass mal stehen. Würden der andere vielleicht sagen, ich glaube es nicht, aber wenn ihr das so seht, okay. Aber wenn wir natürlich sagen, es ist der einzige Weg. Und wenn du diesen Weg nicht beschreitest, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Das will natürlich niemand heute in der postmoderne Wahr haben. Ja, was ist passiert? Gut, ich erzähle euch nichts Neues, wir wissen es alle. Christus kam in die Welt. Er hat diesen Weg beschritten, diesen Weg der Niedrigkeit. Er kam in die Welt. Weihnachten haben wir das bedacht. Und er ist letzten Endes gekommen, um für uns zu sterben am Kreuz. Zu sterben für unsere Sünden. Ja, mehr noch, er wurde für uns zur Sünde gemacht, heißt es. Und er erlitt das, was wir hätten erleiden müssen, was wir verdient hätten oder haben. Das hat er für uns erlitten. Und da Jesus starb am Kreuz für alle Menschen. Jetzt gibt es auch so eine Spitzfindigkeit, dass manche sagen, der starb nur für die Erwählten. Er starb für alle Menschen, aber für die Erwählten ist es natürlich nur wirksam. Nur wer es annimmt, für den ist es letztlich wirksam. Für alle anderen ist es sinnlos. Das ist der Unterschied. Aber zunächst erstmal ist das Opfer Christi ausreichend. Es ist nicht so, dass es begrenzt ist. 1. Johannes 2,2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also auch hier ist die Bibel eindeutig. Es ist nur rätselhaft, wie man da was anderes rauslesen kann. Und das Opfer Christi, das reicht aus. Aber nur die, die es letztlich annehmen für sich ganz persönlich, die sich ziehen lassen vom Vater, die sind letztlich die Erwählten. Es ist aber keine Willkür, wie eben auch im Islam. Sondern es hat alles ein Ziel, es hat alles einen Grund. Und die Erwählung, wo geschieht sie? Sie geschieht in Christus. In Christus ist wie der Arche, wie der Rettungsort. Und wer in Christus ist, ist erlöst. Und wer außerhalb Christus ist, ist unerlöst, ist letztlich auch nicht erwählt. Ja, wenn man das Wort sieht, könnte man vielleicht erstmal im Deutschen auf Willkür schließen. Aber es ist nicht so gemeint. Und was ist dann, wenn das alles passiert ist, wenn das abgeschlossen ist, das Sühnopfer, dann ist unsere Schuld weg. Dann ist sie weggenommen. Wir haben, heißt es im Kolosserbrief, Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Vergebung der Sünden. Und das bezeichnet die Bibel als unverdiente Gnade. Kein Mensch hätte das tun können. Kein Mensch von uns hätte am Kreuz sterben können, weil wir ja alle schuldig sind. Es musste einer sterben, der keine Schuld hatte, der komplett rein war, der den Zustand vor Eden hätte. Wenn ein Mensch das gewesen wäre, wäre das möglich gewesen. Aber es gibt keinen Menschen, haben wir ja gehabt. Es gibt keinen Menschen, der frei ist von Schuld. Römer 3, 24, das sind so Verse, die muss man einfach im Kopf haben, wo es heißt, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst durch seine Gnade. Und ohne Verdienst meint, wenn ich ein Geschenk habe, was 10 Euro gekostet hat, würde vielleicht jetzt in der katholischen Theologie als Vergleich, würde man sagen, okay, ja, manche würden sagen, 5 Euro hat Gott bezahlt, 5 Euro ich. Na? Spitzfindigere Leute würden vielleicht sagen, nee, sind sehr, ich bin demütig, 9,99 Euro hat Gott bezahlt und ich habe den Cent noch bezahlt. Nein, auch den Cent habe ich nicht bezahlt, er hat 10 Euro bezahlt. Also das gesamte Geschenk ist von Gott und nichts anderes und nicht vom Menschen. Das bedeutet ohne Werke, auch nie im Geringsten, ohne Verdienst. Aber jetzt wissen wir das, jetzt steht das fest. Und trotzdem reicht es ja nicht, wenn wir das wissen. Es reicht ja nicht, wenn ich im Kopf weiß, das alles, was ich jetzt vorgetragen habe, aber es mit mir nichts persönlich zu tun hat. Das ist ein Kopfglaube, der aber auch nicht rettet. Also es muss mehr passieren, es muss noch was passieren. Mit anderen Worten, was soll jetzt denn der Mensch tun? Soll er sich jetzt wieder doch irgendwie mit Werken beitragen? Nein, er soll nur eins tun. Das ist ja die Frage auch vom Kerkermeister in der Apostelgeschichte. Wir hatten es jetzt im Hauskreis erst. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Ja, wo die geflohen sind dann aus dem Gefängnis, der Paulus und der Silas. Und wo er dann fragt, voller Angst, die sind ja nicht abgehauen, die waren ja noch da. Also die sind ja befreit worden, aber die sind nicht ausgerissen. Die waren noch da. Und wo er sagt, gebt mir Licht. Dann haben sie eine Fackel gegeben und hat er gesagt, was muss ich tun? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann fängt der Petrus an, also pass auf, du musst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das auch noch klären in deinem Leben. Nee, das sagt er erstmal nicht, sondern er sagt, glaube an den Herrn Jesus. Das muss er tun, in Anführungsstrichen tun. Das ist kein Werk. Das ist kein Werk. Das ist, ein Glaube bedeutet, das, was ein Kind macht, wenn es sich zur Mutter einfach geht und wenn es an der Brust geht zum Beispiel, da überlegt das nicht irgendwie und wie machst du das jetzt oder wägt dann ab und so, sondern das ist Vertrauen, ne? Grundvertrauen, das ist kein Werk oder so. Glaube an den Herrn Jesus und so wirst du gerettet werden. Und dein Haus heißt es noch, also auch jeder Mensch letzten Endes wird nur gerettet über den Glauben. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die ihn aufnahmen, und die Aufnahme, die geschieht eben nicht durch irgendein Ritual oder so, auch nicht durch die Taufe oder irgendwas anderes, sondern die geschieht durch Glaube, durch Vertrauen. Der Herr Jesus Christus ist für mich persönlich gestorben und ich nehme das an. Und der Teufel weiß das ja, oh, dass der Jesus gestorben ist. Aber ihn schüttelt es dabei. Aber deswegen reicht es eben nicht aus, wenn wir das wissen nur allein, sondern es geht darum, dass es unser Herr ist. Und die Reaktionen sind dann immer verschieden. Die Reaktion kann ganz verschieden ausfallen. Ist nicht so, dass jeder Mensch das, ja, wunderbar, nein. Sehen Sie ja schon am vierfachen Acker auch, im Matthäus-Evangelium, wo der Herr aufzählt auch, wie es dann weitergeht, wo man dann am Ende sieht, was wirklich echt war. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe mich da mal gemeldet, bei einer Evangelisation, oder ich bin nach vorne gekommen. Da waren sicherlich echte Leute dabei. Aber die Mehrheit, ich kenne es ja selber von uns, wenn wir das mal gemacht haben, wer da alles nach vorne manchmal gegangen ist und danach waren sie weg. Oder bei der Konfirmation, wo manche sagen, da mein bewusstes Ja, wenn man schon erkannt hat, okay, Kindertaufe ist schon ein bisschen klein noch das Kind, da wird es schwierig, deswegen Konfirmation, aber sind wir doch ehrlich, es gibt auch da welche, die da bewusst, will ich gar nicht abstreiten, aber die Mehrheit doch nicht. Da gibt es ja auch den Witz halt, dass man dann im Prinzip die Menschen heraus aus der Kirche konfirmiert, weil danach siehst du wirklich, ich sag mal, vielleicht 80% nicht mehr. Also ist es das auch nicht. Das kann es auch nicht sein, ein Ritual. Also die Reaktionen, die sind verschieden. Ja, das war der dritte Punkt. Jetzt kommt der vierte und letzte Punkt. Wir hatten den Zustand des Menschen, wir hatten den Willen Gottes für uns Menschen und wir hatten den Weg aufgezeichnet. Und jetzt, wie geschieht das? Wie geschieht Bekehrung und Wiedergeburt? Und da gibt es tatsächlich verschiedene Ansichten. In Details zumindest. Ich möchte meine persönliche Erkenntnis einfach weitergeben. Und zwar sind es im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. Ja, Bekehrung und Wiedergeburt. Man kann jetzt nicht sagen, jetzt bekehre ich mich und dann in 10 Jahren kommt die Wiedergeburt. Oder manche sagen auch andersrum sogar. Es ist im Prinzip eh eine Sache. Nur die eine Seite betont eher das Bekehren, was der Mensch tut oder auch glaubt sozusagen. Haben wir gesagt, kein Werk. Und die andere Seite, Geburt, ist was, was Gott tut. Also keiner von uns kann sich selber gebären oder hat sich selber geboren. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben gehört, der Mensch ist tot in Sünden, das heißt, es bedarf letztlich einer Totenauferweckung. Eine Totenauferweckung. Und dasselbe, was Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, das kann er uns auferwecken. Diese Kraft, Kratos, Kraft im Griechischen. Weil eben sich kein Mensch selber das Leben geben kann und nie das geistliche Leben. Deswegen bedarf es einer Totenauferweckung. Gott ruft. Gott ruft nicht ständig. Manche leiten aus Hiob ab, dass er 2-3 Mal im Leben ruft. Wollen wir jetzt kein Dogma draus machen. Es kann auch mehr sein. Aber es ist wahrscheinlich so eine Orientierung zumindest, dass man sagt, okay, er ruft nicht jeden Tag oder du hast nicht ständig die Möglichkeit dazu. Aber Gott ruft auf alle Fälle. Ja, und wodurch ruft Gott? Durch sein Wort. Ist auch ganz wichtig. Nicht durch Show, nicht durch vielleicht auch einen Film oder so, in erster Linie. Ja, Gott kann das zwar auch mal benutzen mit, aber in erster Linie ruft Gott durch sein Wort. Auch das ist jetzt nicht so eine Behauptung, sondern es steht ganz klar im Römer 10, Römer 10, Vers 17, da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Bei der Verkündigung steht auch das Gehörte, kann man auch übersetzen. Der Glaube kommt also aus dem, was wir auch akustisch wahrnehmen. Und nicht irgendeine Verkündigung, sondern die Verkündigung durch Gottes Wort. Also es muss das Richtige natürlich auch gelehrt und verkündigt werden. Ist die Gottes Wort so stark, dass es eine Totenauferweckung bewirken kann? Ja, natürlich. Es ist eben nicht ein Buch von Menschen geschrieben, was vielleicht auch ein paar interessante Tipps fürs Leben geben kann, wie man sein Leben besser gestalten kann. Nein, das Wort Gottes, die Bibel ist einzigartig. Es ist göttliches Wort, es ist göttlich gehaucht, inspiriert. Theopneustos steht dort. Es ist Gott selber, der hier spricht. Gottes Wort wird mal im Propheten Jeremia als ein Hammer bezeichnet. Ist nicht mein Wort wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie der Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, 29. Also Gottes Wort kann Felsen zerschlagen. So stark ist Gottes Wort. So, und jetzt kommt diese Verbindung zu uns, unserem Zustand. Also Gottes Wort hat die Kraft, auch unseren Fels, der über unser Herz gelegt ist, wo wir zumachen, wo der natürliche Mensch sagt, ich ahne zwar, dass es was gibt, aber schlecht ist nicht, kann Gott aufbrechen. Das kann ich nicht selber aufbrechen von innen, sondern es muss von außen etwas kommen. Und das ist die Wahl, die Gott getroffen hat, dass er sagt, ich mache das übers Wort. Gottes Wort ist ein Hammer und Gottes Wort kann auch unsere Herzen, unsere felsigen Herzen aufbrechen und damit einen Toten, der da drunter liegt, auferwecken. Und das ist doch alles Gnade, das ist doch kein Werk. Aber es muss eben gepredigt werden. Gott hat diesen Weg gewählt. Und der Inhalt der Verkündiger, haben wir gesagt, ist Gottes Wort und eben auch dieser Ruf tut Buße. Kann man jetzt nicht alles aufzählen, da gibt es viele Bibelstellen, wo es heißt, tut Buße. Also tut, das ist auch wieder, da wird man zu sehr, das tut, das tut manchmal was suggerieren wieder mit Werk. Also das ist ja nicht gemeint, sondern es heißt, ändert eure Sinne, denkt um. Sinnesänderung, Umkehr. Apostelgeschichte, wird es klar. Und da kann man sich ja auch orientieren in der Apostelgeschichte. Das ist zwar jetzt kein Lehrbrief, aber es ist ein Buch, was die Praxis der Apostel zeigt, wie die damals vorgegangen sind. Und wir im Hauskreis, wir studieren jeden Freitag die Apostelgeschichte. Und dort heißt es in Kapitel 3 bereits, in der Predigt, Kapitel 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und auch der Paulus sagt es in 2. Korinther 5, 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Ruf, der in der Verkündigung erschallt und der an alle Menschen letztlich ergeht. Und Gott gibt auch Raum zur Buße. Das ist das, was ich gemeint habe mit Hiob, dass Gott ruft, begrenzte Zahl, eben nicht ständig, aber er gibt Raum zur Buße. 2. Petrus 3, 9, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es etliche für ihn hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, also geduldig, langmütig, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3, 9, deswegen sind wir auch noch nicht entrückt, das geht ja in der Stelle meines Wissens darum, dass der Herr, wann kommt er denn wieder? Na, er verzieht, heißt es mal. Warum macht er das? Weil er will, dass eben noch Menschen Raum haben zur Buße. Raum zur Buße. Und in Offenbarung noch, Offenbarung 2, es Sendschreiben, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Aber wenn es heißt, dass er Raum gibt zur Buße, dann heißt das natürlich auch ganz klar, oder Zeit gibt zur Buße, dass die Zeit immer abläuft. Und das ist so. Gott sagt, wenn, weil das er auch akzeptiert, nee, okay, ja, ich habe ja 10-mal gerufen oder 3-mal, wie auch immer, und keine Reaktion, dann ist es eben einmal vorbei. Das gibt's auch. Raum zur Buße. Ja, und es ist halt eben nicht so, dass man sagen kann, man sitzt halt wegen der Evangelisation drin oder hört eine CD an und der Redner verkündigt das Wort Gottes und ruft auf und nö, also jetzt nee. Ist interessant, was der erzählt, aber ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch jung und mache später mal. Oder ich mache das morgen. So, ne? Heute heißt es ja, heute, wenn er seine Stimme hört. Kann sein, Gott akzeptiert es, ne? Und ruft dann nochmal, ein Jahr später vielleicht, sitzt da wieder wo drin in der Evangelisation oder begegnet einem Gläubigen, der was weitergibt oder über den Glauben mit ihm redet. Und der sagt wieder, ja, erleuchtet mir schon ein, aber nee, jetzt, nee, ich mach später mal. So, und dann kann es aber sein, dass der Ruf nicht mehr kommt. Also mit anderen Worten, da sind wir bei dem Thema freier Wille, ich kann mich nicht bekehren, wenn ich lustig bin. Also ich kann nicht sagen, heute will ich mich nicht bekehren, ich bekehre mich morgen, am Dienstag vielleicht am Donnerstag. Das geht nicht. In dem Sinne haben wir keinen freien Willen. Wichtig noch, kommt leider zu, Gott zieht. Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Aber muss ich auch ziehen lassen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott vergewaltigt niemand. Und das ist, für mich ist der Hauptpunkt, warum er das eben, nee, heißt ja, er wünscht, dass alle gerettet werden. Ja gut, die Allversöhner haben dann draus gemacht, wenn er das wünscht, dass alle gerettet werden. Und es werden nicht alle gerettet, ist ja unlogisch, weil Gott kommt ja immer zu seinem Ziel. Was er wünscht, geschieht immer. Also müssen doch am Ende alle in den Himmel kommen. Gibt es doch keine Hölle. Ja, diese Lehre haben die dann entwickelt. Klingt ja erstmal logisch. Aber, und hier kommt wieder diese Ebenbildlichkeit und Menschenwürde durch. Und das hat der Wolfgang Nestvogel ja auch an anderer Stelle, ging es um ein anderes Thema, schön herausgearbeitet, wo es um das Thema gegen wie viel Freiheit braucht die Menschenwürde, wo deutlich wird, dass Gott uns achtet und respektiert. Und es ist bei der Liebe auch so. Das Konzept der Liebe ist, leider würden manche vielleicht sogar sagen, so, dass es immer auf Gegenliebe stoßen muss. Das heißt, wenn ein junger Mann oder andersrum eine junge Frau einen Partner sucht und total jemand in sich jemand verliebt hat und total was von der Person will, ist schön und gut. Das kann noch extremer werden und noch stärker, wenn die andere Person nicht will. Sinnlos. Sie kann ja noch so sehr lieben und werben und so und vielleicht bewirkt sowas, aber es ist immer so, dass sein kann nein. Und das Problem ist, das ist das Problem. Und das ist aber ein Aspekt der Menschenwürde, dass er uns adelt, dass eben auch dieses Nein möglich ist. Ich weiß, dass es da verschiedene Ansichten gibt, aber wie gesagt, ich gebe da hier meine Erkenntnis weiter und versuche sie eben auch von der Schrift zu belegen. Aber wir sind eben immer noch zu seinem Ebenbild geschaffen. Bekehrung heißt letzten Endes zwei was? Wegwendung und Hinwendung. Wie gesagt, erst im Kopf, im Gedanken und dann aber auch im Tat, in der Tat. 1. Thessalonicher 1 heißt es, von den Götzen zu Gott. Und das betrifft auch wieder jeden Menschen, von den Götzen zu Gott. Weil jeder Mensch Götzen hat. Ja, vielleicht nicht in Hausgötze oder so, gibt es zwar jetzt auch wieder irgendeinen Baal, der in der Physiotherapie steht, habt ihr bestimmt immer gesehen, oder ein Buddha-Mensch, kein Baal. Aber es gibt auch einen Baal, also das Geld zum Beispiel ist wieder der Mammon und dann und was weiß ich. Also es sind immer Dinge, die irgendwo möglich sind, die der Mensch hat. Und wenn er eben nicht so ein Gerät hat oder kein Kruzifix umhängen hat, wo er dann meint, dass er dann beim Autofahren vielleicht bewahrt wird, wenn er es dabei hat, dann hat er was anderes, dann hat er letztlich sein Ich. Na, und der größte Götze, das hat der Karl Herrmann immer wieder gesagt, ist Ich, hat drei Buchstaben, ICH. Das ist der größte Götze. Und jeder Mensch, der sich bekehrt, bekehrt sich letztlich von den Götzen zu Gott. Wegwendung, Bekehrung und Hinwendung. Wegwendung von den Götzen, vom alten Leben, vom alten Ich, vom Weg ohne Gott, Hinwendung zum Weg mit Gott. Bekehrung letzten Endes bedeutet es Gott Recht geben, ihm glauben, ihm vertrauen. Also Recht geben, auch vom Verstand her, vom Kopf her, ja, das stimmt, aber dann eben auch dieses Vertrauensvolle. Und das ist kein Werk, aber es ist trotzdem ein Willensakt. In Offenbarung 22 heißt es, wer da will, der komme. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung. Und wer nicht gerettet wird, hat letzten Endes nicht gewollt. Jesus sagt es mal, als er Jerusalem von oben betrachtet und weint. Jesus weinte, in einer der kürzesten Verse der Bibel. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Ihr kennt sicherlich die Stellen in Matthäus und Lukas Evangelium. Habe euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammeln wollte und ihr wart nicht erwählt. Ei, nee, stimmt nicht. Nee. Ihr habt nicht gewollt. Das steht dort. Ja? Ihr habt nicht gewollt. Also man kann es dann Gott nicht in die Schuhe schieben, wenn man mal verloren geht. Und leider gibt es eben viele Menschen, die das nie wollen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 heißt es, da geht es um die Menschen, die verloren gehen. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nie angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also es war alles da, es war alles vorhanden. Und die haben sie aber nicht angenommen. Ja, und wir haben es vorhin gesagt, beim Kerkermeister, das ist doch so einfach eigentlich, ne? Glaube an den Herrn Jesus und so wirst du gerettet werden. Gibt auch noch viele andere Stellen, wo das so steht. So ähnlich steht, ja, auch gerade Johannes 3, ne, beim Nikodemus, dem das vielleicht zu einfach war. Und ich denke, das ist heute ein Problem, dass vielen das zu einfach ist. Dass sie irgendwie denken, nee, ich muss da schon irgendwie noch was tun oder ich muss das doch dann auch zeigen den anderen Menschen. Ja, natürlich sollen wir auch gute Werke tun, ist ja gar keine Frage, aber nicht vorher, um uns irgendwie das Heil zu ererben oder zu verdienen, sondern danach dann aus Dankbarkeit, weil wir gerettet sind. Das ist die richtige Reihenfolge. Das war ja das Problem von Martin Luther, dass er versucht hat, durch, was weiß ich, um 5 oder um 4 ist er aufgestanden früh, hat sich auf den kalten Boden nackt gelegt, hat sich gegeißelt noch, hat das Wort Gottes gelesen, eigentlich eine gute Sache, aber hat es als Leistung gesehen. Er hat gebetet, stundenlang gebetet und war fast, ich glaube auch kreislaufmäßig oft am Ende, weil hat so gehungert und gefastet in einer Art und Weise, wo er am Ende gemerkt hat, ich komme doch eigentlich immer weiter weg von Gott. Und dann hat er den Römerbrief erkannt und ist letzten Endes, wodurch, nicht durch das Wort Gottes, durchgedrungen und hat erkannt, dass es eben nicht der richtige Weg ist, das so zu machen, sondern dass es ganz einfach ist. So einfach, dass es ein Kind verstehen kann. Kommen jetzt langsam zum Ende. Was passiert noch, wenn das jetzt geschehen ist, ne? diese Wiedergeburt, diese Errettung?
Wo bekommt den Heiligen Geist? Epheser 1, Vers 13 heißt es, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Also auch da wieder Geistestaufe, kann man das auch nennen, das ist ein völlig biblischer Begriff. Korinther heißt es, 1. Korinther 12, 13, wo es heißt, denn wir sind alle durch einen Geist in oder zu einem Leib hinein getauft worden. Es ist nicht die Wassertaufe, es ist die Geistestaufe, also dieses Gedrängtwerden im Heiligen Geist. Und gleichzeitig ist es die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Ja, hier haben wir es wieder. Und das Wasser ist hier in dem Sinne nicht das Taufwasser, sondern das Wasserbad im Wort, also das Wort Gottes. Ja, Gottes Wort wird als Wasser bezeichnet. An anderer Stelle heißt es mal, ihr seid schon rein um das Wasser, um des Wortes willen. Also man kann das alles belegen. Die Bibel ist da wirklich klar und ist wirklich eine Linie. Und die Versiegelung, das ist vielleicht noch wichtig mit dem Heiligen Geist. Die Versiegelung, Siegel bedeutet, der ist meine. Die Person, die gehört mir, sagt Gott. Und gleichzeitig heißt es auch, der Vorbesitzer, der Teufel hat kein Anrecht. Na, der Teufel versucht zwar noch, dieses Gotteskind ja mit Gedanken zu beschießen und anzugreifen und anzufechten. Aber das ist mehr ein Rückzugsgefecht, weil er weiß, dass es nicht seine ist. Also deswegen kann auch ein Christ nicht besessen sein. Das ist damit widerlegt. Weil wenn es heißt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist, versiegelt, also Besitzname, also besessen, also wir gehören Gott sozusagen, kann ich nicht gleichzeitig dem Teufel gehören. Ich kann mich öffnen, seinen Einflüssen und alles. Ja, Korinther zeigt das ganz klar. Aber ich gehöre jemand anders. Und der Vorbesitzer hat kein Anrecht auf mich. Und all das ist dieser geistliche Segen, ne, im Epheserbrief, was da alles drin ist. Unglaublich viel. Wiedergeburt ist gleich Geistestaufe, ist gleich Einfügung in den Leib Christi. Ist alles eine Sache. Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5. Denn er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und auch hier wieder geschieht es durch Gottes Wort. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrusbrief. Also auch nicht durch die Wassertaufe. Die Wassertaufe ist natürlich eine Folge, wo wir das auch nochmal öffentlich bekennen, was an uns geschehen ist. Das bildet das natürlich wunderbar ab. Aber das eigentliche Geschehen liegt vorher. Und ohne dieses Ereignis, sagt Jesus dem Nikodemus, als er des Nachts zu ihm kam, gibt es keinen Himmel. Das war ja seine Frage, ja, wie man in den Himmel kommen kann. Und das hat er erstmal nicht verstanden. Und der Herr Jesus sagt ihm, du musst von neuem geboren werden. Vorletzte Bibelstelle heute. Die Folge, ich habe gesagt, ist die Taufe. Apostelgeschichte 2,41. Diejenigen, die nur bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Ja, und am Ende heute dieser, ja, habt es gemerkt, ihr vielleicht lehrmäßigen Abhandlung, möchte ich allen, die den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben, die vielleicht auch hier mit drinnen sitzen heute, ich kann ja niemanden ins Herz blicken, möchte ich nochmal diesen Vers vorlesen am Ende der Bibel aus dem Buch der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir jetzt in dieser Stunde durch die Bibel gegangen sind und erkennen durften, wie unser Zustand ist und wie der Weg aus diesem Zustand war und ist. Herr, danke, dass du in diese Finsternis gekommen bist, dass du uns nicht dem Sündenfall und dem Schicksal überlassen hast, sondern dass du einen Weg gesucht und gefunden hast, um uns herauszuholen aus diesem Jammertal, aus diesem Todestal, aus dieser Vergänglichkeit. Danke, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz für uns, für meine Schuld gestorben bist. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir das annehmen durften. Es ist Gnade, Herr. Hab Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass dein Wort die Kraft hat, Tote aufzuerwecken, harte Herzen aufzuschlagen, wie so ein Hammer. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir dir gehören dürfen und dass mit dieser Frage alles gelöst ist. Natürlich haben wir noch persönliche Dinge jeden Tag und jeder hat seine Kämpfe und Anfechtungen. Aber das Wichtigste, das ist geklärt, Herr Jesus, und das macht uns freudig und das soll uns auch freudig machen und in die kommende Zeit führen, dass in dem Leben eines Christen das Wichtigste abgeschlossen ist, dass es geklärt ist einfach. Herr Jesus, Herr, lass uns das auch jetzt, wenn wir dann das Abendmahl feiern, das Brot brechen, ganz bewusst wieder vor Augen geführt sein, dass du der einzige Weg bist und dass wir uns an dich hängen dürfen und dass du uns auch durchbringst. Herr und Jesus, wenn jemand hier ist, der dir noch nicht gehört, dann wollen wir dich bitten, möchte ich dich bitten, dass du ihn ziehst, dass er sich ziehen lässt und dass es wahr wird. Wer da will, der komme und der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.